Okay, start the tape.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two Club MotoGP Podcast, heute mit dem Grand Prix von Australien, genauer gesagt den Rennen auf dem Phillip Island Circus, beziehungsweise den Rennen minus dem Sprint. Ja, turbulentes Wochenende, wetterungsbedingt, und es hat natürlich auch enorme Herausforderungen für das gesamte Paddock bedeutet, nicht nur für die, die am Sonntag fahren mussten, sondern auch für die MotoGP, die ihr Hauptrennen schon am Samstag hatten. Und Heidewitzka, ja, klassischer Fall von der Heidewitzka, das war ein Knaller. Und freut mich sehr, Basti, dass du wieder am Start bist. Und mich interessiert zunächst, wie es dir geht und wie du, sag ich mal, jetzt dieses Rennwochenende verarbeitet hast.
Servus, auch wieder von meiner Seite. Ich freue mich schon wieder, zurück zu sein im Podcast-Game. Ich fand das Wochenende eigentlich ganz gut. MotoGP hat gut reagiert seit der Saison mal, hat eine gute Entscheidung getroffen. war dies ja auch nicht so oft. Fand ich gut, dass sie das Hauptrennen auf jeden Fall vorverlegt haben. Ist ein bisschen schade für die unteren Klassen, aber zum Glück konnten die Rennen auch noch durchgeführt werden. Und auch die Entscheidung, das MotoGP Sprintrennen nicht zu starten, fand ich auf jeden Fall sehr vernünftig. Und ich denke, wir hatten dieses Jahr schon genug Ausfälle, was Stammfahrer angeht. Erzähl uns doch mal, Dennis, was war dein MotoGP-Moment?
Ich würde sagen, da, wo die Nerven bei mir am Boden waren, das war so Miller Corner, Zarco geht vorbei. Weil, ja, da habe ich so, ach komm. Ich war wirklich ein bisschen pissed, so, weil es war eine sehr dominante Fahrt von Martin, ich hätte es ihm gönnt, aber die letzten 5 Runden waren hart für ihn. Und da war es wirklich so ein Moment, wo ich fast ausgeschaltet hätte. Ich war wirklich pissed dann, als der Zarco vorbeigegangen ist, weil ich hätte es ihm gegönnt, so aus dem Prinzip.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil, wenn wir ehrlich sind, ist Jorge Martin eigentlich gerade der beste Fahrer, den es gibt, ne? Ich sehe Pecco nicht als stärksten Fahrer, sondern ganz klar Jorge Martin.
Und ich glaube, als schnellsten ja, aber der komplettere ist, glaube ich, Pecco, weil der hat jetzt seit Indonesien immer mehr Punkte geholt als Martin.
Würde ich gar nicht mal sagen. Du vergisst gerade, dass ein Jorge Martin 66 Punkte eingeholt hat.
Ja, das stimmt wohl.
So, und jetzt hatte er zweimal Glück. Einmal, dass dem Martin die Reifen eingegangen ist, aber von der Pace, die er gefahren ist, war das schon überragend. Und auch seine Qualifying-Runde, eine halbe Sekunde schneller. Für mich ist es gerade auf jeden Fall der komplettere Fahrer. Und er hat 66 Punkte eingeholt, jetzt 27 Rückstand. Hätte eigentlich jetzt solide alles ausbauen können, jetzt steht er so da. Der muss da vielleicht, was du meinst, er muss ein bisschen schlagkräftiger werden. Er hätte doch vielleicht sagen sollen, okay, gut, ich nehme den härteren, bin dafür vielleicht die erste Runde ein bisschen angreifbarer, aber hinten raus bin ich einfach der schnellere Mann und gewinne dann statt mit 3 Sekunden Vorsprung nur mit 1,5.
Man hat ja wenig Zeit, man hat ja auch nicht das Sprintrennen zum Evaluieren, und letztes Jahr ist der Reifen, mit dem Martin gefahren ist, ja noch aufs Podium gefahren mit Marc Marquez, und Marc Marquez hat den Reifen auch verwendet. Der ist auch enorm eingegangen, und der Unterschied war nur, dass Jorge Martin 28er-Rundenzeiten durchweg fahren konnte, was kein anderer geschafft hat. Ja, also in Pol Espargaro zum Beispiel ist 1,29 hoch teilweise gefahren mit einem Soft-Hinterreifen. Der war in seiner eigenen Dimension unterwegs. Und es hätte ja eine Runde eher hätte schon gelangt, dann wäre es ja ausgegangen. Aber ich sehe ihn als schnelleren Fahrer, aber Pecco hat halt schon mal die WM geholt, weiß schon, was es dafür braucht. Und er hat halt in der Miller-Corner, in der besagten Kurve auch mit das beste Überholmanöver eigentlich gemacht. Das von Zarco war schon cool, aber wenn man mal genau Pecco beobachtet, der hat diese Lücke gesehen und genau abgepasst mit dem Hinterrad von Zarco. Ja? Also der hat noch mal ein bisschen Gas gegeben in der Kurve, die Meter gemacht, und genau am Hinterrad hat er Stopp gemacht und war somit auch noch vorbei. Also das war schon so, der ist der Fuchs von den beiden, und anders. Das ist so ein Hase- und Igel-Ding, glaube ich. Kennst du noch die Geschichte von früher? Hase und
ja.
Igel?
Kenne ich.
So ein Ding ist das, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall wird es noch spannend. Und Martin muss jetzt liefern. Wenn er jetzt nicht liefert, wird es sehr schwer.
Der muss wie die Deutsche Post liefern, ja, definitiv.
Der muss beide Rennen gewinnen.
Was war dein MotoGP-Moment?
Nochmal?
Was war dein MotoGP-Moment?
Mein MotoGP-Moment war schwierig. Einerseits fand ich das Podium schön von Toni Abolino in der Moto2 hat mich mal wieder sehr gefreut, auch von Fermin Aldeguer. Besonders bei den schwierigen Rennbedingungen. Andererseits muss ich ehrlich gestehen, ist, glaube ich, mein MotoGP-Moment das erste Podium von Dicia.
Ja, safe. Boah, das war in Indonesien schon krass.
Ich muss ehrlich alles zurücknehmen, was ich so in letzter Zeit zu ihm gesagt habe. Natürlich stehe ich zu meinem, es war einfach viel zu viel hin und her, die ganzen Leistungen am Anfang der Saison waren scheiße, aber das, was er jetzt gerade zeigt, die letzten 2-3 Rennen, ist Weltklasse. Und er stellt auf jeden Fall auch Alex Marquez gerade in den Scheffel. Klar, noch ein bisschen verletzt, Alex Marquez, aber egal wie, dieses Mal ist er ein Rennen gefahren, ohne irgendwelche anderen Dinger, dass einer sagen kann, zum Beispiel, oh nee, der war ja das, der wurde disqualifiziert oder irgendwas. Nee, er ist das Rennen gefahren, er war in der Gruppe dabei und ist als Dritter über Startziel gefahren. Überragend.
Ja, und die ganze Asien-Tour ist jetzt schon brutal von dem. Also das ist ja jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege gewesen, so eine One-Day-Fly, sondern das ist, läuft die ganze Zeit schon so gut.
Ich freue mich riesig für ihn.
Ja.
Und einer unserer Takes ist ja diesmal, Dennis, DJ Antonio Repsol Honda eine Möglichkeit oder kann er mit Miguel Oliveira mithalten? Ah, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Ich habe da auch was gehört. Miguel Oliveira ist ja auch gerade im Gespräch bei Repsol Honda. Für DJ Antonio wäre es Beste, wenn Fabio, wenn Miguel Oliveira zu Honda gehen würde und er kann zu Aprilia, weil ich finde, dass die Aprilia immer noch mal ein konkurrenzfähigeres Motorrad ist als Yamaha und Honda und er dann nicht diesen krassen Rückstufung hat. Für Miguel Oliveira wäre es das Karriereende. Bin ich mir ganz sicher, ich denke nicht, dass auch Honda nächstes Jahr ein Motorrad liefern kann, was konkurrenzfähig ist, in der Ducati die Hand reicht. Wenn wir sehen, wo die normalen Honda-Fahrer gerade rumfahren, wo auch ein Taka Nakagami gerade rumfährt, der eigentlich auch sehr schnell ist, viele gute Ergebnisse schon gebracht hat, auch an Yuan Mir als Weltmeister, muss ich ehrlich sagen, jeder, der jetzt auf die Honda steigt, spielt damit seine Karriere an den Nagel zu hängen.
Ja, bei mir hat es ja schon fast so weit getrieben. Oliveira ist deshalb auch offen damit umgegangen, weil er halt auf dem Werksplatz aus ist. Der möchte halt ganz bewusst nicht nur ein Privatier sein und eben von dieser Rolle bei RNF wieder wegkommen irgendwo, sondern halt das gesamte Werk hinter sich haben und auch langfristig arbeiten. Der sieht halt mit RNF kurzfristigen Erfolg, der auch eingetreten ist. Ich habe gar nicht so weit gedacht, dass man Digger vielleicht dann auch bei RNF unterbringen könnte, wenn man das mit Miguel Oliveira hinterbekommt. Woran hapert es momentan? Das ist halt viel Gerüchteküche, klar, aber es sind dann auch Verträge, die fixiert sind, gerade bei Miguel Oliveira. Ich sehe aber nicht Digger bei Repsol Honda wiederum. Das ist too much für ihn, was die Verantwortung angeht, was daran angeht, was er liefern muss. Er wäre, glaube ich, der drittbeste Fahrer nur, neben Zarco und mir. Er könnte auf einer Ebene mit Nakagami sein, aber ich sehe ihn auf der LCR eher, was aber nicht passieren wird. Aber auf Repsol Honda auf gar keinen Fall, Mann. Das kann es nicht bringen.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass Miguel Oliveira, ich mag den echt, ich hoffe nicht, dass er auf Honda geht, weil dieses Aprilia-Oliveira-Duo passt schon gut. Er hat dieses Jahr viel Pech, oft abgeräumt worden und. Ich hoffe einfach, dass er weiter bei RNF bleibt und nicht den Fehler macht. Der Einzige, der noch überbleiben würde, wäre Ikale Gona.
Stimmt. Also das mit Zarco hat ja Rolle, deshalb ist Ikale Gona jetzt wieder ein Thema, aber hatte hier und da schon gelesen, dass er halt innerhalb der Honda-Organisation von der MotoGP her jetzt nicht der Top-Favorit ist, weil es halt dann vom Niveau her noch ein Schnuff zu wenig ist. Aber nun gut, dann gehen wir erstmal kurz rüber ins Qualifying. Ich würde mir mal das Q1 kurz unter den Nagel reißen, weil wir dort wieder so ein kleines Flashback von Indonesien hatten mit Pecco Bagnaia im Q1. Hat ein bisschen Show geliefert, hat er gesagt. Ist mit einer 1:28.1 auch relativ kompetitiv gewesen. Hinter ihm nicht nur auf der Zeitenliste, sondern auch das gesamte Qualifying 1, Marc Marquez. Der hat dann auch die Escape Road mit ihm zusammengenommen, einfach weil er das Hinterrad haben wollte. Hat er bekommen, 0,07 nur der Abstand für ihn. Hat damit seinen Bruder hinter sich gelassen, aber auch interessant auf der 14 Augusto Fernandes KTM, allgemein gutes Wochenende. Wieso, weshalb, warum, das können wir da gleich nochmal besprechen. Und wenn wir gerade von Oliveira gesprochen haben, zum Beispiel auf der 19, schwierig, auch gerade mal eine 1,29,1 rausgepresst, was auf jeden Fall nicht gereicht hat und 2 Sekunden knapp bedeutet hat auf den Pohlmann. Und der Pohlmann, das kann Basti euch jetzt sagen, wer das war.
Der Pohlmann ist nämlich den wir schon vorhin angesprochen haben. Und zwar heißt er Jorge Martinator von Pramac Ducati, war über 4 Zehntel schneller als der zweitplatzierte Brad Binder. Brad Attack is back in the first row, würde ich sagen. Normal kennt man Binder eher aus der zweiten oder dritten Reihe mit einem Bombenstart in die erste Reihe in Kurve 1. Diesmal ist er Zweiter auf Platz 3, dann Pecco Bagnaia. Zuletzt schlechtes Qualifying-Ergebnis mit Platz 13, jetzt wieder auf Platz 3. Hat sich auch wieder gefangen. Er sagt ja auch, Philipp Island ist einer der Strecken, die ihm sehr gut gefällt. Obwohl er am Wochenende in den Trainings echt so ein bisschen das Strugglen angefangen hat, wo man so dachte, oh, Pecco, vielleicht wird es doch ein schwieriges Wochenende für dich. Auf Platz 4 dann Aleix Espargaró, auf Platz 5 Zarco. Auf Platz 6 dann der Überraschungsgast, Cetrecce Pies, P6 im Schnitt im Qualifying. Fabio Dietschen Antonio hat mich echt überzeugt, wirklich, der macht gerade so einen guten Job. Aber halt leider viel zu spät, ne? Also leider viel zu spät, erst nach der Kündigung kommt so ungefähr die guten Ergebnisse und das Podium. Einfach leider viel zu spät. Auf Platz 7 dann die beste Honda und auch die einzigste Honda in Q2 mit Marquez. Auf Platz 8 dann Jack Miller, der in den freien Trainings eigentlich schon relativ fix war. War, glaube ich, Erster und Zweiter mit Brad Binder. Hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Jetzt leider nur Platz 8. Ich finde, wie schon die letzten Grand Prix gesagt hat, irgendwie fährt Miller unter seinem Wert oder irgendwie kriegt er es nicht mehr hin. Auf jeden Fall seit dem Wechsel von Ducati auf KTM kann man Miller in den ersten 2, 3 Runden was erwarten und dann steht er eigentlich den anderen Fahrer nur im Weg rum. Auf Platz 9 der Maverick Vinales, der sich natürlich auch wieder für den für den Phillip Island Grand Prix gesetzt hat, aufs Podium zu fahren, denn der gute Herr hatte mal wieder ein Kostüm vorbereitet, ein Marvel-Kostüm, falls er aufs Podium fährt. Vielleicht packt er es jetzt in Thailand, das Ding auszupacken. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Auf Platz 10 Marco Bezzecchi, Dennis Marco Bezzecchi auf Platz 10, 8 Zehntel hinter der Poleside. Wenn ich mir das so angucke, würde ich ihn jetzt voll rausnehmen aus der Titelentscheidung.
Ja, definitiv. Der wird auch jetzt, weil er physisch limitiert ist mit der Verletzung, auch nichts ausrichten können. Aber Platz 3 ist safe, oder? Also das, denke ich, wird er schon schaffen.
Ja, denke ich auch. Platz 3 sollte drin sein. Auf Platz 11 dann Paul Espargaró und auf Platz 12 Bastianini. Kommen wir hiermit schon zum Ergebnis der MotoGP-Rennen, weil leider
ich hätte sonst noch eine Aufwärmrunde gehabt.
Okay, gut, let's go.
Und zwar habe ich dir gerade, weil du schon auf dem Ergebnis ein bisschen umgeschaut hast.
Sorry, dass ich unterbreche, denn jetzt eigentlich müssten wir das anders nennen. Wir nennen es jetzt Aufwärmrunde. Ja, klar. Okay, Basti, merkst du selbst. Ich hätte jetzt gesagt, die Warm-Up-Lab, aber ist ja Aufwärmrunde. Herzlichen Glückwunsch, Ubel. Der Punkt geht mal wieder stark, sensationell. Stark. An dich und dein Gedächtnis. Wahnsinn, Alter. Okay, und hat sich erledigt. Oh Mann.
Und zwar habe ich dir jetzt gerade auf dem Ergebnis mal die ganzen Privatiers fett markiert. Aufwärmrunde Frage Nummer 1. Wen würdest du, sag mal, in die Top 3 besten Privatiers stecken? Voraussetzung, alle gesund.
Martin.
Safe.
Bezzecchi. Boah, und der dritte Platz ist schwer.
Ja, das denke ich mich auch. Die ersten 2 könnte man sofort benennen, weil es ja auch die ersten 2 sind in der Tabelle. Der nächste wäre dann Zarco auf 5. So ganz unscheinbar.
Ja, Zarco, Marini. Ja, Zarco hat doch noch die besseren Ergebnisse, aber ich würde einfach beide auf 3 nehmen. Es ist so. Aber wie du schon sagst, wenn man nach der Tabelle geht, ist dann Zarco. Aber ich finde Marini auch stark. Das ist schwierig.
Boah, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, qualitativ umfangreicher.
Nächstes Jahr auf jeden Fall Luca Marini.
Ich hätte gesagt Zarco, aufgrund der auch Erfahrung und der Reputation.
Ja, aber nächstes Jahr nicht.
Und Pure Speed hätte ich gesagt Marini.
Ja.
Also da würde ich dann wirklich eher mein Geld auf Marini lassen. Guter Mann. Main Man. Okay, dann nimmst du mal, dann, also sagst du jetzt Martin Bezzecchi und Marini.
Zarco.
Dann nimmst du Zarco. Okay, dann mache ich es genauso, nur mit dem dritten Platz auf Marini. Dann haben wir ja demnach umgedreht, Zebra-Effekt, die nicht fett markiert sind, sind die Werksfahrer. Mhm. Was da deine Top 3?
Boah, das ist schwierig. Banaya?
Muss, ja. Aktueller Weltmeister muss sein.
Das ist noch schwieriger. Ich hätte jetzt gesagt, Espargaro, Vinales, Vinales, Espargaro. Aber Binder ist auch stark.
Also wir reden nicht von deinem ehemaligen Mainman, Quadraro oder Marquez. Ich hätte nämlich beide, also hier Quadraro, Marquez, ganz klar.
Ja, wenn du in die Tabelle gehst, auch nicht. Guck dir die Tabelle an.
Ja,
aber... Bester, guck mal hier, wenn du nach der Tabelle gehst, Bester jetzt Banaya, dann wäre Binder und dann Aleix Espargaro. Dann Vinales, dann Miller, dann Quartararo und Marquez ist sogar noch erst auf 16.
Mit 65 Punkten. Na gut, aber die beiden fahren ja auch eine Seifenkiste. No front.
Ja, egal wie, aber du redest ja gerade so, wer meine Top 3 sind gerade.
Ja, okay.
Man muss realistisch sehen. Quartararo hat zwar jetzt ein gutes Ergebnis eingefahren, in Phillip Island jetzt wieder nicht.
Ich würde, okay, ja, hast mich überredet. Ich würde Pecco nehmen mit Binder und dann Aleix Espargaró tatsächlich.
Ich mag den Binder.
Über Vinales raiden, weil er halt zum Beispiel in Barcelona beide Male vor Vinales angekommen ist. Ich denke, das reicht für mich.
Das stimmt. Ich mag den Binder nicht. Der Typ braucht einen Waffenschein.
Wir waren schon in den USA. Nein. das war nur so mein Aufwärmrunde. Einfach mal ein kleines Ranking so für zwischendurch. Und aufbauend darauf, das Rennen, was ja schon am Samstag stattgefunden hat, hat aber auch bedeutet, dass zum Beispiel die Ticketbesitzer vom Sonntag auch schon am Samstag rein durften. Deshalb knackig volle Crowd für einen Phillip Island Samstag. Wo siehst du, sag ich mal, Herausforderungen, wenn man jetzt so ein Rescheduling macht, man verlegt das Hauptrennen schon auf den Samstag, wo sprengt es, sag ich mal, Routine auf oder wo denkst du, wird der Fahrer dann besonders nochmal unter Beschlag genommen?
Ich glaube einfach, dass das viel härter ist, weil normal haben sie ihr Qualifying, dann ihren Sprint und fertigen. Jetzt haben sie aber ein Rennen von, ich glaube 24 Runden waren es, 23, 24? Wie viele Runden waren es?
Das waren 27 Runden.
Ja genau, 27 Runden, viel höhere Anstrengung, gar keine Daten so richtig. Und ich würde sagen, das ist auch so einer der Hauptsachen, wieso es schwierig war für alle, da das perfekte Setup zu finden dann fürs Rennen. Weil viele nutzen auch den Sprint noch so ein bisschen, um sich über die Reifen einig zu werden. Klar, du kannst auch Samstag das Hauptrennen machen, aber war erstmal eine Umgewohnung, ne? Dann der ganze Jetlag.
Ja, ja.
Ist es einfacher für den GP-Fahrer, sonntags das Rennen zu fahren, weil er dann sich die Kraft dafür auch einteilen kann.
Quartararo sagte auch zum Beispiel, dass der beste Tag an einem Rennwochenende der Sonntag ist, weil da halt kein Druck auf der Leitung ist. Das sagt er natürlich so, aber es ist meine Geschichte, deshalb habe ich das mal kurz dazu geschichtet. Ja, also die Routine war natürlich aufgesprengt. Man musste ja schon am Samstagnachmittag das fertige Setup haben. Und ich denke, es war auch nicht fertig. Man sieht es auch an den Abständen, die spürbar größer sind als sonst. Ja, die ersten 10 innerhalb von 12 Sekunden, das ist noch okay. Dann hast du aber zwischen Platz 10 und 15 hast du schon wieder 9 Sekunden und dann geht es noch weiter mit nochmal 10 Sekunden von 15 auf 16. Also die auch wenig Referenzwerte hatten, die waren besonders aufgeschmissen. Und war das Rennen jetzt besonders besser, findest du? Oder war das jetzt dennoch ein klassisches MotoGP-Rennen?
Das liegt immer am Renngeschehen eh, aber dieses Rennen war mit eins der spannendsten diese Saison.
Ja, ja. Also ich fand es verrückt schon gewissermaßen, da diesen Softreifen zu nehmen. Ich habe mir nämlich Jorge Martin am Freitag noch angeschaut. Da ist er mit dem Medium relativ gut gewesen. Und dann ist er aber auch mit einem gebrauchten Soft hinten noch mal ein paar schnelle Runden gefahren. Der hatte so 14 Runden, glaube ich, drauf. Und da war auch ein 29er-Rhythmus. Dann war mir schon klar, okay, das könnte er schaffen. Allgemein, der Medium war halt auch schwierig für die Ducatis. Die haben viel gestruggelt aus den Kurven raus. Und deshalb war auch zum Beispiel jetzt eine KTM mal näher dran als sonst. Die sind ja meistens so die zweite, dritte Kraft. weil die konnten ja auf den auf dieses neue Carbon-Chassis zurückgreifen. Die haben weitaus mehr Hinterradgrip aus den Kurven raus, können super umlegen, weil es so leicht und wendig ist. Also das war ein gutes Wochenende für die, auch wenn vielleicht das Podium jetzt nicht die Belohnung, also zum Schluss als Belohnung dastand. Aber wie man jetzt gesehen hat, man kann zwar der Schnellste sein, am Ende gewinnt dann doch jemand anderes. Und was ist da dein Take? Ja, also erstmal dein Gefühl so teamintern, WM ist on the line, dein erster Sieg ist on the line und du gehst Miller Corner rein gegen deinen Teamkollegen. Wo, hättest du es auch gemacht? Das habe ich eigentlich schon die gesamte Aufnahme jetzt brennend interessiert. Wärst du so einer, der es riskieren würde für seinen ersten Sieg?
Safe. Du nicht?
Weißt du nicht, ich hatte so an die goldene Regel gedacht, dass man sich in den WM-Kampf nie einmischt. Weißt du, also der hat auch schon überlegt.
Du fährst so lange MotoGP und hast noch keinen Sieg. Und jetzt hast du den ersten Sieg so nah bei dir. Und wer weiß, ob du überhaupt noch mal dieses Jahr die Chance kriegst und nächstes Jahr eher weniger. Natürlich, wenn er Weltmeister werden will, dann muss er sich ja schon hart erkämpfen.
Ja, also hart erkämpft ist es ja und umstritten und alle waren cool damit, das fand ich auch schön. Ich war so ein bisschen zwiegespalten im ersten Moment, aber der Richtige zu sagen ist falsch, aber der Richtige hat zum Schluss gewonnen. Ja, ja. Nicht nur von der Reifenstrategie her, sondern halt auch mal wegen diesem emotionalen Druck, der da drauf war. Ich meine, der hat seit 2016 kein Rennen mehr gewonnen. Muss man sich mal vorstellen, der ist doppelter Weltmeister.
Nach 7 Jahren konnte der Rückwärtssalto immer noch. Ich glaube, der trainiert ihn jede Woche im Training.
Safe, oder?
Ja,
der ging so ein Schnuff zu gut von der Hand. So ein Schnuff zu gut.
Herrlich.
Aber man muss überlegen, 19 Podestplätze, 8 Pole Positions, der war ja auch wirklich stark immer auf Pole Course. 91 Rennrunden in Führung liegend und hatte auch zwischenzeitlich fast seine Karriere beendet. Jetzt wieder zurück zur alter Frische, jetzt mit dem Rennsieg auf den vielen Podestplätzen. Wow. Die Frage ist nur, woran hat es halt gelegen, dass es so lange gedauert hat? Denkst du, da war halt immer durch das Motorrad eingebremst, gerade so in den Anfangsjahren?
Er war immer ein sehr, sehr, sehr guter Fahrer, aber nie der Überragende für den Weltmeistertitel.
Was ja paradox ist, weil er hatte ja 2 Weltmeistertitel geholt, aber das ist auch ein bisschen auch der Tito-Rabatt-Effekt, wo man auch 2 Championship, ich glaube, der hat immer Weltmeister und immer Vize-Weltmeister geholt. Und der ist dann auch sagen klanglos untergegangen in der MotoGP. Spätestens dann mit seiner Verletzung in Silverstone 2018, da auch die Referenz zu dem Zwischenfall, warum man jetzt auch das Rennen umverlegen musste. Er hat noch gemeint, warum hat er so lange dafür gebraucht? Naja, es lag halt daran, dass er mit dem Motorrad auch erstmal klarkommen musste. Es ist zwar das beste Motorrad, aber man braucht viel Vertrauen in die Front und das ist etwas, was er nicht unbedingt braucht. Und dann kam halt alles zusammen. Das ist so in dieser Wochenenden oder dieser Performances, wo man halt merkt, okay, jetzt greift alles ineinander.
Heute ist
mein
Tag.
Hat man nicht oft.
Das ist ja so ein Ding, heute ist mein Tag, heute gewinne ich das Rennen.
Ist er für dich einer der besten Privatiers ever? Also der ist ja nie Werksfahrer gewesen, außer für die paar Monate bei KTM.
Ja.
Das ist für mich auch, der ist sehr, sehr hoch gerankt, was um die Privatfahrer
aber
angeht.
Aber wenn ich eigentlich den besten Privatier nennen muss, dann ist es Jorge Martin.
Ja, könnte er werden. Also was denkst du über Bastianini? Letztes Jahr war er auch als Privatier.
Auch genau dasselbe Spiel.
Ja. Also der ist auf so einer Liga für mich mit Gibernau zum Beispiel, der ja für Cresini gefahren ist. Oder Fabio Quartararo damals als Privatfahrer. Kann man auch nur mit
Fabio als Privat, ja, aber du darfst ja noch einen nicht vergessen. Franco Morbidelli.
Stimmt, Vize-Weltmeister.
Mhm.
Aha.
Mhm.
Stimmt,
ich überlege gerade, wer war denn noch stark als Privatier? Andrea Iannone damals auf Pramac?
Ja, ja. 2014 hat er richtig Spaß gemacht.
Dann Marco Simoncelli.
Mhm. Das stimmt.
Wen hatten wir noch? Karl Crutchlow.
Safe.
Bei Tech 3.
Tech 3, gute Zeiten. Dovizioso, 2012.
Auch Tech 3.
Paul
Espargaro damals auf Yamaha, Tech 3.
Genau.
Tech 3 hat viele gute Fahrer ausgebildet.
Ja.
War auch immer einer der Top-Privatier-Teams.
Und zuletzt Augusto Fernandes, darf man nicht vergessen.
Augusto Fernandes.
Er ist jetzt nicht der beste Privatier, aber er ist bei Tech 3 zum Beispiel mitzunennen. Manchmal reicht's. Manchmal reicht's.
Weil ich bin gerade hier auf der
gesagt hat, manchmal reicht's. Wie gesagt, Digger, erstes Podium jemals. Der hat sehr viel Spaß gemacht, weil er hat ja auch dann, sag ich mal, in der Riege mit Zago, Magnaia und Binder kämpfen müssen. Und der war sehr, sehr smart unterwegs, finde ich. Hatte die Situation eigentlich immer gut eingeschätzt, was Risikoabschätzung angeht und die Möglichkeiten, die man ergreifen könnte. Und er war halt so richtigen Zeit am richtigen Ort auch. Hat also in dieser dynamischen letzten Runde, wo man halt gesehen hat, okay, Martin wird jetzt aufgeschluckt, die richtige Entscheidung getroffen, sein Überholmanöver zu setzen. Binder ging dann leider leer aus. Und Martin war dann halt, sag ich mal, eine Runde zu spät abgewunken worden und hat halt dann so seinen Rennsieg verloren. Also Zarco, Pecco, Dicker, Binder, Martin waren die ersten fünf. Und fast schon unterm Radar unterwegs war Marco Bezzecchi mit Hinblick auf seinen physischen Zustand. Er ist vor dem Lokalmatador Jack Miller ins Ziel gekommen, der mittlerweile 80 Punkte hinter Brad Binder liegt in der Tabelle. Dann Aleix Espargaró, Alex Marquez, Bastianini haben die Top 10 noch gebildet. Alex Marquez auch mit einem Comeback dieses Wochenende, in Indonesien gefehlt. Und der Rest im Bunde, Vinales, Marini, Oliveira. Danach Quartararo, wenn man mal so schaut, auch das beste japanische Motorrad auf der 14. Dann Marc Marquez auf 15, der halt, wie gesagt, auch mit Softreifen gefahren ist. Das waren so die ersten 15, die die Punkte geholt haben. Für dich das Pendel in der WM, wer ist für dich gerade Favorit? Bist du jetzt wieder, also nee, immer noch kein, wie beim letzten
Jorge
Mal?
Jorge Martin, der ja. Wird sie es ja machen.
Also dann darf man ihn noch so ein Wochenende haben. Also zwei der Art sind schon schwierig, dann.
Sag mal so, Banaya muss auch liefern.
Das stimmt wo. Das stimmt
ein
wo,
Rennen gestürzt, Martin gewinnt, ist der Käse gegessen.
Auf 27 Punkten schläft sich aber ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, der muss nur. Wir erinnern uns, dass Pecco Bagnaia in letzter Zeit, sobald er Druck bekommen hat, immer mal wieder das Vorderrad eingeklappt ist. Und wenn da ein dummer Fehler passiert, der Martin gewinnt das, sind nur noch zwei Punkte. Und dann kommt noch der Sprintrennen dazu.
Genau, das ist eigentlich gerade ein Rennsieg, der dazwischen liegt, der das Ganze resetten würde. Ich habe keinen persönlichen Favoriten bisher.
Ja, mich.
Auch. Aber das Momentum liegt gerade wieder bei Pecco. Ja, also Martin hat einen sehr guten Run jetzt. Der hat dann genau im Rennen von Indonesien aufgehört und er wäre jetzt hier sehr gut wiedergekommen. Das fand ich auch stark. Ich sag mal, deinen direkten Titelkonkurrenten 5/10 fast einzuschenken, Qualifying.
Ist schon
fast
abartig.
Wieder einen neuen Rennsieg. Macht das erstmal nach so einem Wochenende wie Indonesien. Aber er ist sehr schnell, aber ist er auch fuchsig genug, um das zu Ende zu bringen. Und da sehe ich momentan noch Probleme, weil er halt noch nie die WM in dem großen Ausmaß ausgetragen hat. Pecco hat das schon mal, er hat das Backing mit Valentino Rossi, der ihm noch was für Geschichten erzählen könnte. Deshalb
damals
sehe ich ihn
gegen Quartararo die WM verloren.
Und er hat sie auch mal verloren. Ja, also das macht dich ja nur stärker. Das hat man ja zum Beispiel auch in der Doku gesehen über Toprak. Der ist in Assen von Garrett Gerloff abgeschossen worden in der ersten Kurve. Er dachte, die WM ist vorbei, eben weil Rare in dem Jahr so stark war und er hat das Ding bis zum Schluss noch drehen können.
Abartig.
Der Typ ist abartig. Der ist ein Stuntman übrigens.
Ich weiß, hat er gelernt damals. Ja. Bin so gespannt. Ich hoffe, dass er die BMW so weiterbringen wird.
Ja, Garrett Gerloff auch sehr, sehr gut dieses Jahr. Lässt
auch
halt
richtig stark. Zwei vierte Plätze in Manicur.
Genau. Pole auch in Magny-Cours geholt. Also der macht richtig Spaß gerade. Wenn sie das nächstes Jahr wiederholen könnten, wäre das ja schon mal ein Erfolg. Weil die anderen werden nicht schlafen, ne?
Nee, auf keinen Fall.
Ey, gut, ne? Fahrer des Wochenendes, wenn ich das schon mal so einleiten darf, ist bei uns fast einstimmig Johann Zarco. Endlich mal der Sieg, der Knoten ist geplatzt. Finden wir wunderbar. Dein zweiter Kandidat hat es aber auch verdient. Das darfst du auch gerne nochmal selber.
Der ist nämlich Fabio Di Gianantonio auf jeden Fall Fahrer des Wochenendes. Er hat sich das Erkämpfen verdient nach seinem zweiten Jahr in der MotoGP. Chapeau, Hut ab. Fabio, der Preis geht diesmal an dich.
Bist
Dann
du überrascht
Team?
Über meinen Fahrer und im Radar?
Bisschen, ja. Normal steht er bei dir immer eins oben drüber.
Ja, da steht sonst immer eins oben drüber. Klassischer Fall eigentlich für Fahrer des Wochenendes, aber ich finde, Pecos Rennen war schon ein bisschen unterm Radar. weil jeder redet über das Überholmanöver von Zarco, was auch sehr gut war, aber wie ich schon vorhin erläutert habe, das war sehr gut getimed auch von Pecco. Der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat genau das geholt und er holt seit Indonesien mehr Punkte als Martin. Von daher ist ein bisschen unscheinbar, weil er halt nicht mit den Rennsiegen das Ganze macht, sondern er holt einfach, also gut, außer Indonesien, das war ein Rennsieg, aber hier zum Beispiel, er fährt mit einem soliden zweiten Platz nach Hause und reicht auch.
Das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir zu meinem, und zwar zu Jack Miller. Hat für mich in den freien Trainings echt einen guten Eindruck gemacht. Diesmal kam er als Sechster oder Siebter ins Ziel. Irgendwie so.
Siebter,
ja. 9 Sekunden innen dran ist für mich diesmal der Fahrer unterm Radar. Einen guten Job gemacht. Auch gezeigt vor der Homecrowd. Das haben wir dieses Jahr schon schlechter von ihm gesehen. Mhm. Team des Tages erklärt sich relativ einfach. Pramac. Wir müssten mal so eine Auswertung machen, welches Team wir eigentlich am öftesten bei Bestes Team hingeschrieben haben. Weil Pramac steht da relativ oft.
Es muss irgendwas zwischen V46 oder Pramac sein. Wir können relativ selten Ducati genommen haben wegen Enea. Ja, die machen, also es ist mit das beste Jahr, glaube ich. Die hatten viele gute Jahre jetzt schon, auch zum Beispiel in der Kombination mit Pecco und Miller. Aber das setzt dem Ganzen nochmal ein bisschen die Krone auf. Es war ja auch, hat sich nie angebahnt, aber die Fahrerkonstellation ist seit mehreren Jahren gleich geblieben. Und beide Fahrer haben, sag ich mal, etwas langfristiger mit diesem Team jetzt gearbeitet. Das greift alles sehr gut ineinander und das merkt man dann halt auch sportlich betrachtet.
Das stimmt auf jeden Fall. Dennis, es war mir eine Ehre. Wir sehen uns zusammen mit unserem Podcast-Hörer wieder nächste Woche, denn die Jungs und Mädels der MotoGP sind schon nach Thailand gereist zum Thai Grand Prix, Dennis. Marc Marquez wurde schon mit ganz vielen Freudenschreien, Live-Instagram-Videos und Bildern und allem weiteren eventuell auch BHs empfangen. Ich glaube, wir können uns freuen. Es wird spannend. Der Titelkampf bleibt spannend. Martin muss liefern. Wenn er nicht liefert, ist die WM gelaufen. Und dann wird es ein gutes Polster für den Herr Banaya.
Ja. Buriram, einer der Lieblingsstrecken von Pecco. Er war im Trockenen als auch im regnerischen Bedingungen sehr, sehr schnell. Von daher ist die Messlatte, die Martin erfüllen muss, sehr hoch. Aber momentan ist der Gejagte wieder Pecco. Der Jäger ist Martin. Die Rolle hat bisher schon sehr, sehr gut geklappt. Wie Basti schon gesagt hat, hat 60 Punkte aufgeholt. Wer sagt, dass das nicht nochmal passieren kann? Und von daher, seid gespannt aufs Wochenende. Und von daher wünschen wir euch noch ganz viel Spaß diese Woche. Bis dahin, alles Gute, ne?
Bis dahin, drop the mic. Ciao.